Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Inzwischen sind mehr als die Hälfte der EM-Spiele absolviert. Also eine gute Gelegenheit, ein Zwischenfazit auch des gesamten Turniers zu ziehen. Und das tun wir mit Annika Becker. Sie ist freie Journalistin und analysiert unter anderem im Podcast Rasenfunk diese Europameisterschaft. Und sie habe ich gefragt nach den ganzen Diskussionen über die Entwicklung bei den Fußballerinnen, bei den Fanzahlen und der Bezahlung. Wie ist denn die spielerische Entwicklung bei dieser Euro einzuschätzen?
Also ich finde, das ist insgesamt ein sehr hohes Niveau. Wir sehen da Spiele mit einem teilweise sehr, sehr hohen Tempo und Spielerinnen mit sehr starker Technik. Ich finde auch, dass man im Vergleich zur letzten Europameisterschaft nochmal eine taktische Weiterentwicklung sehen kann, die dann auch dazu führt, dass Coaching wichtiger geworden ist und dass sich halt einzelne Teams vielleicht nicht mehr so sehr auf ihre individuelle Klasse verlassen können, sondern dass es da halt dann Anpassungen im Detail an die Gegnerinnen gibt, die immer wichtiger werden und dass auch sowas wie Standardsituationen immer wichtiger wird, weil inzwischen einfach alle mehr oder weniger gut verteidigen können und es dann manchmal aus dem Spiel heraus schwierig ist, so eine Defensive aufzubrechen.
Vor dem Turnier haben ja viele Expertinnen gesagt, es gibt keinen richtigen Favoriten, aber dafür 5, 6, 7 Teams, die prinzipiell für den Titel in Frage kommen, je nach Form. Hat sich denn jetzt schon rauskristallisiert, wer diese Form haben könnte für den Titelsieg?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall zusammengeschrumpft, der Favoritinnenkreis. Also für mich sind es jetzt 3, die so richtige Top-Favoriten sind. Das wären Frankreich, England und Deutschland, womit ich vorher persönlich nicht gerechnet habe. Aber diese Entwicklung, die man da genommen hat, ist einfach richtig super. Und dann vielleicht in Klammern dahinter noch Spanien. Das hängt dann aus meiner Sicht so ein bisschen davon ab, ob sie jetzt im Viertelfinale noch ein paar Veränderungen vornehmen bei der Art, wie sie spielen, dass sie halt ja eine etwas andere Aufstellung wählen von den Spielerinnen, dass sie da mehr Breite ins Spiel reinbekommen, weil sich das bei denen immer sehr, ja, so auf das Zentrum konzentriert. Man kennt das, sie haben halt sehr viel Ballbesitz, aber da kam bisher nicht viel Torgefahr bei raus. Und ansonsten, jetzt mal abgesehen von Deutschland, finde ich, sind Frankreich und England einfach beides so Teams, die sehr, ja, die decken einfach alles ab. Die haben beide eine sehr gute Defensive, beide eine sehr gute Offensive, auch wenn bei Frankreich jetzt Marie-Antoinette Katoto ausfällt. Es ist für mich so die weltbeste Strafraumstürmerin, die es gerade gibt. Das ist sehr, sehr bitter. Aber trotzdem haben sie da immer noch genug Gefahr, um weit kommen zu können.
Und diese beiden Teams, Frankreich und England, sind ja auch durch ihre Gruppe marschiert, teils mit wirklich auch ja hohen Siegen. Frankreich 5-1 gegen Italien, England mit dem 8-0 gegen Norwegen. Haben Sie eine Erklärung, warum es dann in manchen Partien, trotz der Entwicklung, die Sie am Anfang geschildert haben, dann doch so einseitig gewesen ist?
Ich denke, da gibt es 2 verschiedene Dinge, die man beleuchten muss. Das eine ist halt, dass das Gefälle zwischen den Top-Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, und der, nennen wir es mal, Mittelklasse, ohne das despektierlich zu meinen, dass das halt größer geworden ist. Also es ist bei allen vorangegangen, aber bei den Top-Nationen dann halt eben nochmal in einem ganz anderen Tempo als vielleicht in Italien bisher oder auch in einigen skandinavischen Ländern. Und das andere ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass halt die so taktische Entscheidungen, TrainerInnen-Entscheidungen immer wichtiger werden. Da kann man jetzt sich bei Norwegen zum Beispiel mal anschauen, die haben halt keine richtigen gelernten Verteidigerinnen mit zum Turnier genommen. Also das hat man in jedem Spiel halt auch gesehen. Ich denke, dass sie auch ansonsten das sehr, sehr schwer gehabt hätten gegen England, weil die halt einfach richtig herausragend sind. Aber es wäre dann vielleicht nicht unbedingt ein 0-8 geworden.
Hängt diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, dass eben England und Frankreich so davonpreschen, auch mit der Clubebene zusammen, die ja auch eine Entwicklung genommen hat in den vergangenen Jahren, genau in diesen Ländern, wenn wir noch Spanien mit dazu nehmen. Und wo man dann auch wirklich sieht, dass diese Entwicklung auf Clubebene auch sich niederschlägt in den Nationalmannschaften der jeweiligen Länder?
Ja, auf jeden Fall. Also besonders in England kann man das ja sehr, sehr gut beobachten, dass da in den letzten Jahren wirklich sehr viel passiert ist und auch sehr viel noch ja, vorangetrieben wird, weiterhin, dass da einfach der ganze Unterbau ja auch sehr gefördert wird, also was die Ausbildung angeht, und dadurch, dass jetzt durch den TV-Vertrag da mehr Geld reingekommen ist, dass es sich halt auch auf die kleineren Vereine weiter verteilt, dass da einfach bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Und naja, in Frankreich ist es halt einfach so, dass da natürlich unglaublich gute Talente sind und dass da die großen Vereine, also vor allem natürlich Lyon, aber man kann jetzt seit einigen Jahren auch Paris Saint-Germain dazu zählen, auch wenn man die immer etwas kritisch betrachten muss. Aber dass die halt natürlich jetzt auch schon seit Jahren richtig gute Arbeit leisten und tolle Bedingungen liefern. Und das, ja, das sieht man dann halt einfach.
Trotzdem war es durchaus ja eine Überraschung, dass Norwegen es jetzt nicht ins Viertelfinale geschafft hat, aber dann eben stattdessen die Österreicherinnen jetzt im Viertelfinale auf Deutschland treffen. Blicken wir zum Abschluss noch ein bisschen voraus. Was macht die Österreicherinnen so stark, dass sie es jetzt weitergeschafft haben, und worauf müssen die Deutschen damit achten?
Also ich finde, sie haben eine der besten Defensiven bei dieser Europameisterschaft. Sie haben da wirklich eine sehr gute taktische Struktur. Sie spielen ein sehr starkes Pressing, haben da natürlich auch erfahrenere Spielerinnen dabei, wie eine Carina Wenninger. Und ja, also was man natürlich auch bei den Feiern nach den Spielen immer sieht, ist, dass sie einen extrem guten Teamspirit haben. Ohne so etwas funktioniert dann auch ja so ein Gruppenpressing halt nicht. Also jede läuft da für die andere. Das ist sehr herausragend. Und dann haben sie es im letzten Spiel dann ja auch tatsächlich hinbekommen, Nicole Biller ein Tor aufzulegen. Die war vorher so ein bisschen nicht abgemeldet, aber hing da vorne so ein bisschen in der Luft. Und jetzt haben sie das halt geschafft, dass sie auch ihr erstes Tor geschossen hat. Und ich glaube, wenn sie Nicole Biller und Barbara Dunst in der Offensive gut eingebunden haben, dass es dann halt auch richtig gefährlich ist. Also da muss sich Deutschland auf jeden Fall drauf einstellen, dass es sehr viele Duelle im Mittelfeld geben wird, sehr viele Zweikämpfe, sehr viele Kämpfe um den Ballbesitz. Und dass man hinten auf jeden Fall auch aufpassen muss, weil wenn sie Chancen bekommen, dann nutzen sie die in der Regel auch sehr gut.